Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 13 folgende. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen, und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen, und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich im Blick auf Gott. Wir fragen uns, kann uns dieser Text am Erntedankfest zum Danken anregen? Das ist ja nun mal der Sinn eines Erntedankfestes, dass man Gott von Herzen dankt für alles Gute, das man von ihm empfangen hat. Nun, direkt kann man von diesem reichen Kornbauer, von dem uns dieses Gleichnis, das Jesus erzählt hat, berichtet, nichts lernen, aber indirekt. Man kann ja durchaus auch von negativen Beispielen das Positive lernen. In dem Gleichnis, das Jesus erzählt, wird uns ein Mann vorgestellt, dem wir in seiner inneren Haltung und seinem Tun nicht nacheifern sollten. Jesus erzählt dieses Gleichnis bei folgender Gelegenheit. Da kommt ein Mann zu ihm, der Probleme hat mit seinem Bruder, der nicht bereit ist, das Erbe mit ihm zu teilen. Er bittet Jesus darum, sich einzuschalten, um ihm zu seinem Recht zu verhelfen. Das ist ja zunächst einmal ein berechtigtes Anliegen, und der Herr Jesus hätte durchaus nichts dagegen gehabt, wenn dieser Mann sich an das Zivilgericht gewandt hätte, um dort sein Recht zu bekommen. Aber dem Herrn Jesus geht es ja um mehr. Der Herr Jesus schaut tiefer. Er blickt in das Herz dieses Mannes hinein, der von seiner Habsucht umgetrieben wird. Und er teilt ihm eine Abfuhr. Er sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und dann nutzt Jesus die Gelegenheit, um den Anwesenden eine wichtige Lektion zu erteilen. Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Das heißt, niemand kann sein Leben letztlich absichern oder verlängern durch Geld und Gut und aufgrund seiner materiellen Besitztümer ein erfülltes Leben im Sinne Gottes führen. Und nun erzählt unser Herr Jesus dieses Gleichnis, dass wir, obwohl wir Großstädter sind, so denke ich, doch ganz gut verstehen können. Wir haben zwar wenig Bezug zur Landwirtschaft, aber es kommen eben doch in diesem Gleichnis Begriffe vor, die uns nicht gänzlich unbekannt sind. Ich gehe davon aus, dass auch die Jüngsten unter uns wissen, was ein Bauer ist. Und wir wissen auch, was eine Ernte ist, nämlich Korn, Gemüse, Obst oder dergleichen, das auf dem Feld eingesammelt bzw. gepflückt wird. Und was eine Scheune ist, das kann man auch erklären. Es Es handelt sich da um ein Gebäude, in dem man Korn oder andere Früchte aufbewahren kann. Dieser Mann, von dem hier die Rede ist, hat eine große Ernte gehabt. Es war also ein fruchtbares Jahr. Das lesen wir in Vers 16. Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Er kann also wirklich zufrieden sein. Anders als manche, die durch die Finanzkrise und Wirtschaftskrise in jüngster Zeit bittere, herbe Verluste erlitten haben. Und auch die Superreichen in dieser Welt sind nicht gänzlich davon verschont geblieben. Die 400 reichsten Leute von Amerika haben insgesamt einen Verlust von 205 Milliarden Euro gehabt. Aber immerhin, Bill Gates als Nummer 1 auf der Liste kann sich noch mit einem Vermögen von 34 Milliarden Euro trösten. Ich denke, das ist ja schon etwas. Unser Mann, von dem hier in diesem Gleichnis die Rede ist, hat einen enormen Gewinn gemacht. Seine Ernte ist so groß, dass die ihm zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten nicht ausreichen, um die Ernte zu lagern. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Ein echtes Problem. Was soll er machen? Nach reiflicher Überlegung kommt er zu dem Entschluss, die alten Scheunen abzubrechen und neue bauen zu lassen, um sein Korn unterbringen zu können. Und er sprach, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und als er nun diesen Entschluss gefasst hatte, da ergreift ihn ein großes Wohlbehagen. Wir können ihn uns so richtig gut vorstellen, wie er in seinem Sessel sitzt, sich zurücklehnt, genüsslich sein Pfeifchen raucht und zu sich selbst sagt, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Für die nächsten Jahre ist also gesorgt. Im Blick auf die nächsten Jahre kannst du beruhigt sein und dein Leben genießen. Sollte es schlechte Zeiten geben, dann bist du abgesichert. Um die Zukunft brauchst du dir also keine Gedanken zu machen. Doch dieser Mann macht seine Rechnung ohne den Wirt, wie wir zu sagen pflegen. Gott selbst steht nicht auf seiner Rechnung. Und dieser Gott macht nun einen dicken Strich durch seine Rechnung. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Mit anderen Worten, dann wirst du alles zurücklassen müssen, worauf du bisher dein Vertrauen gesetzt hast. Und Jesus fügt hinzu, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich im Blick auf Gott. Dieser Mann macht bei all seinen Kalkulationen drei große Fehler. Und wir wollen ein jeder für sich ganz persönlich daraus lernen. Erstens, Gott kommt bei ihm nicht vor. Zweitens, der Mitmensch kommt bei ihm nicht vor. Und drittens, die Ewigkeit kommt bei ihm nicht vor. Zunächst einmal, Gott kommt bei ihm nicht vor. Das ist ja nun das Entscheidende und Wichtigste. Es heißt hier immer wieder, dieser Mann kennt nur eine Person in dieser Welt und das ist er selbst. Alles dreht sich um sein kleines, liebes Ich. Das ist ihm das Wichtigste. Von Gott ist bei ihm nicht die Rede. Er bedenkt nicht, dass alles von Gott kommt. Dabei hat er die gute Ernte doch nicht in erster Linie der guten Bestellung und Bewirtschaftung seiner Felder zu verdanken, sondern der Güte Gottes. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen liegt in des Herren Hand. Matthias Claudius hat recht, wenn er dann in diesem schönen Lied später sagt, es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Vielleicht hat Jesus hier das Beispiel eines Bauern gebraucht, um die Abhängigkeit von Gott besonders zum Ausdruck zu bringen. Er hatte ja auch das Beispiel eines erfolgreichen Geschäftsmannes nehmen können, der seinen Gewinn auf seine Tüchtigkeit, auf seine Geschicklichkeit zurückführen könnte. Oder darauf, dass er eine Nase hat, ein besonderes Gespür für konjunkturelle Entwicklungen auf dem Markt. Aber der Herr Jesus hat nicht umsonst gerade dieses Gleichnis gefällt von dem Kornbauer. Gerade in der Landwirtschaft spürt man doch besonders etwas davon, dass man bei allem Fleiß und bei aller Tüchtigkeit und Geschicklichkeit den Erfolg nicht einfach machen kann. Wachstum und Gedeihen liegt in des Herrn Hand. Das kommt von oben. Das kann der Mensch nicht machen, das hat er nicht im Griff. Er ist also völlig abhängig von Gott. Wir haben vorhin im Gebet etwas gehört davon, dass der Herr in seiner Barmherzigkeit in Israel jetzt ein wenig Regen geschenkt hat. Die vergangenen Jahre waren offenbar katastrophal, Zeiten der Dürre, der Trockenheit. In diesen Ländern weiß man ganz besonders, was es bedeutet, abhängig zu sein von dem, was Gott tut. Regen kann niemand machen, den muss Gott schenken. In der ehemaligen DDR hieß es, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Eine gute Ernte, so dass wir uns im Supermarkt bedienen können, ist nicht selbstverständlich. Einige Jungen wurden einmal gefragt, woher denn das Brot käme. Vom Bauern, antworteten sie. Aber die Ernte kann ja auch durch Regen oder durch Hitze verderben. Dann wird eben Brot importiert. Wie selbstverständlich kam diese Antwort. Dann wird eben Brot importiert. Ist doch klar. Wo man Gott ausklammert, aus seinem Denken, da klammert man den aus, dem man letztlich alles zu verdanken hat. Und das ist eine gefährliche Sache. Der Professor hatte recht, der zu seinen Studenten einmal sagte, in der Vergangenheit hieß es, Gott segne die Mahlzeit. Dann hieß es nur noch gesegnete Mahlzeit. Jetzt heißt es nur noch Mahlzeit und die werden wir eines Tages auch nicht mehr haben. Dieser Mann hatte vollkommen recht. Es ist eine gefährliche Sache, Gott aus seinem Denken auszuklammern und Gott aus seinem Tun auszuklammern. Und auch aus seinem Planen auszuklammern. Es ist eben nicht selbstverständlich, wenn wir einen vollen Kühlschrank haben. Es gibt ja kaum etwas Frustrierenderes, als vor dem Kühlschrank zu stehen und festzustellen, da ist kaum noch was drin. Aber es sind auch interessante Erfahrungen, wichtige Erfahrungen, die man hier und da machen muss, damit einem deutlich wird und klar wird, es ist nicht selbstverständlich, wenn wir alles haben in Hülle und Fülle, was wir brauchen für unser leibliches Leben. Das sollte unser Herz anrühren. Als der Apostel Paulus auf einer seiner Missionsreisen nach Lystra kam und den Bewohnern dieser Stadt eine Ansprache hielt, da sagte er unter anderem, zwar hat er, nämlich Gott, in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen. Gott hatte sich besonders offenbart in seinem Volk Israel, aber die sogenannten Nationen hatte er ihre eigenen Wege gehen lassen. Und doch, so sagt er, hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und, jetzt kommt es, und eure Herzen mit Freude erfüllt. Er hat eure Herzen mit Freude erfüllt. Das ist es, worauf es Gott ankommt, dass wir durch den Empfang all dessen, was er uns zuteil werden lässt, in unserem Herzen angerührt werden, dass wir uns darüber von Herzen freuen und dass wir ihm dafür dankbar sind, von ganzem Herzen dankbar sind. Wir haben nichts verdient, aber auch gar nichts. Wir sind Sünder. Ein Sünder hat nichts verdient, kann nichts mehr vor Gott geltend machen. Wenn Gott ihn beschenkt, dann ist das Gnade, unverdiente Güte. Und das sollte unsere Herzen überaus dankbar machen Gott gegenüber. Gott könnte uns durchaus vergeblich arbeiten lassen. Er könnte uns die Arbeitsstelle nehmen oder aber die Gesundheit nehmen und sämtliche Stützen. Und das Schlimmste, er könnte uns sein Wort wegnehmen, wenn wir dafür nicht dankbar sind und wenn wir nicht reichlich davon Gebrauch machen. Dann könnte Gott eines Tages sagen, ihr habt es gehabt, ihr hattet die Möglichkeit, es zu hören, ihr habt diese Möglichkeit nicht genutzt zu eurem ewigen Heil, und nun werde ich dieses Wort wegnehmen. Das wäre das Schrecklichste, was uns passieren könnte. Das Allerallerschlimmste. Schlimmer, als wenn wir das tägliche Brot nicht mehr hätten. In diesem Wort wird uns unser Heil bezeugt. Wenn ich morgens erwache, dann falte ich meine Hände und danke Gott, dass ich durch seine Gnade, die ich in Jesus, meinem Heiland, gefunden habe, sein Kind und sein Erbe sein darf. Das gibt an jedem Tag von vornherein den festen Grund unter meinen Füßen, so bezeugt es jemand. Also lasst uns dankbare Leute sein, die Gott immer wieder preisen und ihm Dank sagen für alle leiblichen und auch geistlichen Wohltaten. Das kommt also bei diesem Mann in keinster Weise vor, auch beim Planen bezieht er Gott nicht ein. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Er dachte bei sich selbst. Das heißt also, er spricht nicht mit Gott über sein Problem, über dieses gesegnete Problem, das er hatte, dass er nicht wusste, wohin mit seiner Ernte, sondern er dachte bei sich selbst. Er machte sich so seine eigenen Gedanken. Er bezieht Gott nicht ein in sein Planen. Und auch über seine Lebenszeit scheint er bestimmen zu können. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Das heißt, ich habe noch etliche Jahre vor mir. Ich habe vorgesorgt jetzt für viele Jahre. Und nun kann ich absolut zufrieden sein und kann mein Leben genießen. Er verschwendet also keinen einzigen Gedanken an Gott. Gott kommt bei ihm absolut nicht vor. Das ist das Erste. Das Zweite. Der Mitmensch kommt bei ihm nicht vor. Dieser Mann ist reich gesegnet worden. Er hat eine reiche Ernte einfahren dürfen. Aber er denkt keinen Augenblick an die Armen und Bedürftigen. Überfluss verpflichtet. Ich denke, dass wir alle irgendein Projekt für arme Menschen in dieser Welt unterstützen sollten. In Indien, in Afrika, überall gibt es arme Menschen. Und wer weiß, wie sich die ganze Geschichte hier bei uns in unserem Land entwickeln wird. Wir haben tatsächlich immer mehr arme Leute in unserem Land. Vielleicht liegt der arme Lazarus bald vor unserer eigenen Haustür. Oder wir gehören selbst dazu. Das ist doch auch möglich. Und sind darauf angewiesen, dass andere sich über uns erbarmen, oder nicht? Also denken wir daran, dass es Menschen gibt, die darauf angewiesen sind, dass wir als Handlanger Gottes ihnen helfen und ihnen geben aus unserem Überfluss. Paulus schreibt dazu, jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel ab. Das ist ein Prinzip, ein biblisches Prinzip. Euer Überfluss helfe ihrem Mangel ab. Und wenn wir das tun dürfen, dann ist das eine Gnade. Da hat niemand von uns, wenn er das tut, einen Grund, sich damit zu brüsten. Gott kann auch andere gebrauchen. Er braucht mich nicht, er braucht dich nicht, er braucht niemanden unter uns. Es ist eine Gnade, wenn Gott dich dazu gebraucht, anderen wohl zu tun mit den Gütern, die er dir reichlich gegeben hat, die er dir im Überfluss gegeben hat. Niemand sollte darauf stolz sein. Es ist ein wunderbares Vorrecht, das Gott uns da gibt. Dieser Mann dachte nicht an die Not anderer Menschen. Die anderen kamen bei ihm absolut nicht vor. Und das Dritte, die Ewigkeit kommt bei ihm nicht vor. Und das ist verhängnisvoll. Wenn unsere Gedanken lediglich konzentriert sind auf diese kleine Zeit, die wir hier haben auf dieser Erde, wenn wir nur das Sichtbare vor Augen haben, nur darauf aus sind, uns materiell zufriedenzustellen, das ist eine verhängnisvolle Sache, wenn wir nicht mehr die Ewigkeit im Blick haben. Und wir leben in einer Zeit, in der das tatsächlich so ist, in der der Mensch nicht mehr denkt an das, was nach dem Tode kommt, nach dieser kurzen Erdenzeit. Bei seinen Überlegungen kommt ihm nicht ein einziges Mal der Gedanke daran, dass er nur eine Eintagsfliege ist, dass sein Leben an einem seidenen Faden hängt, der jeden Moment abreißen kann. Ihr Lieben, jeden Moment. Wir haben den nächsten Augenblick nicht in der Hand. Gott könnte schon an diesem Tag zu jemandem unter uns sprechen, komm wieder, Menschenkind, an diesem Tag. Und solche, die nicht gerettet sind und nicht vorbereitet sind auf die Ewigkeit, nicht vorbereitet sind darauf, dem lebendigen Gott zu begegnen, leben in diesem Augenblick und an diesem Tag ausschließlich von der Barmherzigkeit Gottes. Gott könnte dich heute zu sich rufen und dein Leben wäre hier auf dieser Erde vorbei und du würdest direkt in die Hände des lebendigen Gottes fallen, und das ist schrecklich, sagt die Bibel. Als Unerlöster in die Hände Gottes zu fallen, ist schrecklich. Du lebst also in diesem Augenblick von der Barmherzigkeit Gottes. Nutze diese Zeit, die du hast, bekehre dich zum Herrn Jesus Christus, tu Buße, kehr um von deinen bösen Wegen und glaube an das Evangelium. Du nah, heißt es hier, du nah, sagt Gott zu ihm, du törichter Mensch. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Was ist dann mit all dem, worauf du dein Vertrauen gesetzt hast? Du kannst es nicht mitnehmen. Die materiellen Güter können uns nicht vor dem Augenblick bewahren, an dem der Tod an unserer Tür anklopft. Und das ist doch so sonnenklar, dass wir alle sterben müssen. Und doch lebt der Mensch so, als ob es dieses schreckliche, alles verändernde Ereignis in seinem Leben nicht gäbe. So lebt er selbstsicher dahin, in großer Gefahr. Das ist der Mensch, der sich über seine Vergänglichkeit und das bevorstehende Gericht Gottes keine Gedanken macht und nicht nach Werten trachtet, die nicht nur jede Finanzkrise unbeschadet überstehen, sondern auch den Tod. Sein irdischer Besitz ist ihm dann genommen, das, was den Inhalt seines Lebens ausmachte. Die Schätze, die er sich gesammelt hat, kann er nicht mitnehmen, denn das Totenhemd hat keine Taschen. Das Gericht Gottes wartet auf ihn. Denn er ist nicht reich auf Gott hin. Klar und deutlich macht der Herr Jesus hier in diesem Gleichnis die verhängnisvolle Torheit eines Menschen, der nur auf sein irdisches Wohlergehen aus ist. Und das kann auch bei einem Menschen der Fall sein, der nicht irdisch gesehen, nicht reich ist. Insofern kann auch der Hartz-IV-Empfänger hier seinen Kopf nicht aus der Schlinge ziehen und sagen, ich komme in diesem Gleichnis überhaupt nicht vor. Das ist nicht mein Problem. Auch der Arme kann nur auf sein irdisches Wohl bedacht sein. Auch bei ihm kann es sein, dass Gott, dass der Nächste und auch die Ewigkeit nicht vorkommen. Auch bei ihm können die entscheidenden Faktoren für ein Leben, das reich ist, in Gott fehlen. Wenn aber zum Beispiel ein Statiker bei einem Brückenbau einen Faktor vergessen hat, stimmt seine ganze Berechnung nicht. Die Brücke wird eines Tages einstürzen. Und so wollen wir danach trachten, reich zu sein im Blick auf Gott, indem wir Christus als unseren Erlöser, als das Leben im Glauben erfassen, indem uns alle himmlische Schätze vor Gott, von Gott her geschenkt sind. Wer Jesus hat, der ist reich im Blick auf Gott, unendlich reich. Bei dem spielt Gott die Hauptrolle, bei dem kommt auch der Mitmensch vor und er ist vorbereitet auf die Ewigkeit. Die Frage ist also, bist du reich in Gott? Das ist die Frage. Amen.